Ich meine, man hat sich vielleicht auf den Weg gemacht aus einer Unzufriedenheit hinaus, aber wir haben vorhin von Identifikation mit dem Betrieb gesprochen. Ich meine, man macht das ja eben auch gerade, weil man vielleicht stolz ist, an der MHH zu arbeiten. Und sonst könnte man auch einfach sagen, ich bin unzufrieden, ich gehe. Ne? Nein, wir wollen alle hier arbeiten, wir finden es hier toll, aber wir haben eben für noch bessere Arbeitsbedingungen gekämpft.
Und das Interessante ist, es gibt gute Untersuchungen, dass Unternehmen, die Mitbestimmung haben, natürlich besser am Ende funktionieren und bessere Leistungen erbringen.
Und eine Kernsache ist für mich auch, da zu sagen, wir sind die MAH. Also die MAH ist halt, sind die Mitarbeiter, die Leute, die hier vor Ort arbeiten. Und deshalb das hier so eine schöne Möglichkeit ist, dem auch eine Stimme zu geben.
Ich meine, die Arbeit, die wir jetzt alle zusammen gemacht haben, haben wir auch in unserer Freizeit gemacht. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Und die Leute haben trotzdem, die sind zu all den Plänen gekommen, die sind zu den Versammlungen gekommen, die sind zum Streik gekommen, die sind zu verschiedenen Arbeitsgruppen gekommen. Wir haben uns vorher und wir haben uns nachher besprochen. Und also ich fand es ein unfassbares, tolles Erlebnis.
Willkommen zurück zu Klinik Klartext Operation Entlastung, zu unserer 20. Jubiläumsfolge. Stark, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute wieder zu dritt als Hosts, Burkhard, Steffi und ich, Sandra. Wir dürfen einen besonderen Gast begrüßen, Herrn Professor Lammert aus dem Präsidium der MHH. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind und sich die Zeit für uns genommen haben. Bitte stellen Sie sich doch kurz vor und sagen mal, warum Sie Arzt geworden sind und warum MHH.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir haben ja in den letzten Wochen viel miteinander geredet und ich freue mich über die Einladung zum Podcast. Ja, ich bin Arzt, Internist. Warum wird man Arzt? Ich wollte das erst gar nicht werden. Ich hatte dann überlegt, welches Studium man aufgreift. Dann habe ich mich für den Arztberuf entschieden und je länger ich das gemacht habe, umso sicherer war ich mir auch, dass die Entscheidung stimmt. Ich wusste dann ganz früh, dass ich Internist werde, habe dann eine Ausbildung, Weiterbildung in der Gastroenterologie gemacht, auch in den USA, in Aachen. Und und habe dann als Assistenzarzt angefangen, habe auch 30 Jahre in meinem ärztlichen Dienst gearbeitet, Schichtdienst, Rufdienste in der Endoskopie. Und dann gab es während der Covid-Zeit hier letztlich den Ruf der MAH in den Vorstand einzurücken und die Krankenversorgung zu verantworten. Und ich fand, das war eine spannende Aufgabe und das hat sich ja in den letzten Wochen und Jahren noch gezeigt, dass das wirklich was Spannendes ist. Und ich mache das gerne, weil ich mich immer schon gefragt habe, wie kann man eigentlich so im Gesundheitswesen Verantwortung übernehmen? Das fragt man sich auf so einer Station, aber vielleicht auch im Krankenhaus und vielleicht im Gesundheitswesen insgesamt. Ja, wo können wir alle gemeinsam für das, was uns bewegt, Verantwortung übernehmen?
Und waren Sie vorher schon an der MHH tätig? Also es klang jetzt, als wenn Sie erst zu Ihrer Berufung quasi an die Medizinische Hochschule gewechselt sind.
Ich bin jetzt im vierten Jahr hier und lerne die MHH jeden Tag neu kennen. Mhm. Ich bin aber auch schon seit 20 Jahren bestimmt immer einmal im Jahr zur MHH gefahren und gepilgert, weil wir hier immer viel Leberforschung gemacht haben. Und ich bin so ein typischer Universitätsmediziner, also ich habe immer Krankenversorgung, Forschung und Lehre gemacht. Und das Forschungsthema war eben die Leber. Es ging um die Leber, um die Virushepatitis. Und da hatten wir einmal im Jahr hier eine große Sitzung. Da bin ich mal vom Bahnhof durch die Eilenriede zur MAH gefahren und habe gedacht, das ist eigentlich ganz nett da. Und ja, und dann wurde ja hier plötzlich der Vorstand gesucht. Und da gab es eben die Möglichkeit, mehr Verantwortung noch zu übernehmen. Ich habe davor ganz lange eine gastroenterologische Uniklinik geleitet im Saarland. Und es hat mir viel Freude gemacht. Eigentlich wollte ich da auch nicht weg. Und und dann stellt man sich doch mal neuen Herausforderungen.
Sind Sie im Präsidium für einen bestimmten Bereich zuständig?
Ja, genau. Wir treffen die Entscheidung im Präsidium gemeinsam. Wir sind ja zu dritt. Das zeichnet die MAH aus, so Integrationsmodell, dass man eben das nicht getrennt hat, wie an vielen anderen Standorten. Da gibt es eine Klinik und irgendwie eine Fakultät. Wir versuchen, möglichst alle Dinge gemeinsam zu bedenken und dann auch zu entscheiden. Da gibt es den Präsidenten, der dann primär für Forschung und Lehre verantwortlich ist. Ich verantworte die Krankenversorgung, also die
Medizin und Pflege und die ganzen anderen Gesundheitsberufe und auch die Schulen und die Ausbildungsberufe. Das habe ich dann auch gelernt, dass ich dafür zuständig bin, und das fand ich auch wirklich sehr interessant. Mhm. Und ja, und dann ist ja immer in so einem Vorstand auch jemand, der auf die Finanzen aufpasst. Wir haben eine Kauffrau, die dann auch das Ganze im abwägt. Und da kommt mir so ein bisschen zur Hilfe, dass ich, als ich, ich habe ja Medizin studiert, aber auch Wirtschaftswissenschaften. Ah, okay. Und bin also auch Diplom-Kaufmann und Volkswirt und habe das auch immer. Mich hat das auch mal interessiert. Irgendwie sprechen ja Mediziner und viele im Gesundheitswesen viel über Geld. Und warum macht man das eigentlich? Warum spricht man so viel über Geld und was hat Geld mit Gesundheit zu tun? Und eigentlich ist das ja auch ein Thema an der Hochschule, dass wir oft über Finanzen, Geld, Finanzierung reden. Und das ist eigentlich gar kein Widerspruch so oft zur Medizin, weil man ja auch in der Medizin immer überlegen muss, was ist die beste Therapie? Lohnt sich das, wenn man so aus Patientensicht darauf guckt? Ja, und deshalb sind das Themen, die wir eben im Integrationsmodell der Hochschule immer gemeinsam diskutieren.
Was macht Ihnen an Ihrer Tätigkeit als Präsident dann besonders Spaß, oder?
Als Vizepräsident, ja, das ist total abwechslungsreich. Mhm. Also ich bin auch ganz dankbar. Ich habe dann ja lange, man spezialisiert sich ja in der Medizin auch hatten wir auch in den Entlastungswahlen, haben wir viel darüber gesprochen, dass man sich im Laufe des Berufslebens in Pflege oder Medizin ganz spezifisch weiterbildet und dann spezielle Aufgaben übernimmt und dass man dann auch nicht so hin und her springen kann von einer Aufgabe in die andere, mal in der einen Klinik oder in einem OP-Saal und dann in dem anderen, sondern dass wir alle hochspezialisierte Tätigkeiten ausüben. Und dann war es ganz spannend, das habe ich auch gemacht, ich habe dann eben ganz spezialisiert Endoskopie und Leberforschung gemacht. Und als Vorstand für die Krankenversorgung hat man dann die Möglichkeit, wieder in ganz viele Bereiche hineinzuschauen und sich nochmal mit ganz vielen Themen auseinanderzusetzen, die für die Medizin wichtig sind. Und das ist genau auch, glaube ich, die große Aufgabe für uns alle an der Hochschule, so die ganz vielen Dinge irgendwie ins Gleichgewicht zu bringen, ne? Also die Dinge, die wir für die Patienten tun müssen, unsere eigenen Arbeitsbedingungen und das alles ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist gar nicht so eine einfache Aufgabe und das macht sehr viel Freude, das sich immer wieder anzuschauen, und man darf halt überall nochmal reingucken und überall nachschauen und auch sich mit Bereichen wieder beschäftigen, die man auch lange Zeit vergessen hatte. Ich war ganz lange nicht mehr im herzchirurgischen OP und dann ist man plötzlich eben wieder im herzchirurgischen OP und sieht, wie das dort alles abläuft und wie da die verschiedenen Räder und Menschen miteinander zusammenarbeiten.
Geht es dann um Gespräche oder geht es da richtig um Mitarbeit? Also packen Sie dann auch mit an und ziehen den Kasak über?
Ja, ich bin schon immer mal, ich laufe schon mal auch im Kittel durch die Gegend, das müsste ich ja gar nicht immer, ne? Aber es ist eigentlich ganz eigenartig, wenn man so im Anzug mit Krawatte irgendwo auf einer Station auftaucht, das fühlt man sich auch ganz deplatziert, und vor allem habe ich das eben 30 Jahre nicht gemacht. Also ich bin 30 Jahre ganz normal durch die Krankenhäuser gelaufen und wir haben ja alle so ein bisschen die Möglichkeit, mal in Zivil herumzulaufen, aber eben auch in den verschiedenen Arbeitskleidungen, und die unterscheiden sich ja auch, und ich glaube, eigentlich fühlt man sich im Krankenhaus schon wohler, wenn man die zu dem Arbeitsumfeld passende Kleidung anhat. Ne? Ja. Also manchmal bin ich unentdeckt unterwegs und manchmal kann man mich auf 100 Meter im Voraus schon erkennen.
Die neue Sendung. Ja, genau. Wird man dann manchmal so ein bisschen wehmütig, also dass man so die Stationsarbeit und Forschung als Arzt dann vermisst auch?
Nee, ich glaube, man bleibt immer Arzt oder Ärztin, auch wenn man in der Pflege andere Aufgaben übernimmt, dann wird man, glaube ich, auch nicht wehmütig, dass man auf einer bestimmten Station nicht mehr arbeitet, aber man denkt vielleicht ja auch an diese Zeit gerne zurück. Man nimmt ja aus der Zeit was mit, und dann gibt es immer wieder Gelegenheiten. Vor kurzem habe ich mal auf der kinderchirurgischen Station die Visite mitgemacht, weil wir überlegt haben, wie erfolgt Pflegepersonalbemessung auf so einer kinderchirurgischen Station. Da gibt es ja so verschiedene Einstufungen, und da wollten wir alle nochmal gemeinsam auch herausfinden, wie das ist. Ja, und dann macht man Visite und dann trifft man auf eine Patientin mit Zöliakie, und dann wird man natürlich sofort auch ganz redselig und möchte da direkt mit einsteigen und Probleme lösen. Also ja, man denkt da gerne dran zurück, aber es ist auch, glaube ich, wichtig, dass man es eben kennt. Also diejenigen, die Entscheidungen treffen in so einer Hochschule, sollten auch wissen, worüber sie entscheiden.
Ja. Ja, das sehen wir, denke ich, genauso. Sie sind herzlich eingeladen, mal einen Tag als Pflegekraft bei uns zu hospitieren.
Ja, genau. Also in der Küche kann ich auch mal helfen.
Ja, ja, warum nicht?
Genau, ich würde den nächsten Themenblock so ein bisschen aufmachen. Das ist auch was schon angeklungen ist, diese Frage von Beteiligung bei Entscheidungen. Das war ja jetzt in dieser Entlastungsbewegung so was ganz Entscheidendes für uns, dass wir gesagt haben, wir wollen die Leute, die vor Ort arbeiten, dass die auch darüber mitbestimmen können, was die Forderungen sind und die sozusagen aufbauen. Wie sehen Sie denn die Beteiligung von den Arbeitnehmern aktuell in der MAH und wo gab es da vielleicht auch eine Veränderung jetzt?
Also ich glaube, die Beteiligung von Mitarbeitenden, das ist eine spannende Frage. Eigentlich hat die MAH ja eine starke demokratische Tradition. Also die ist ja wirklich so als Reformhochschule gegründet worden. Und ich glaube auch die Gründerväter und Mütter, es waren aber mehr Väter, die hatten auch die Idee, obwohl da auch viele Medizinstudierende schon waren und auch die Pflegedirektorin viel mitentschieden hat. Auch den Modulbau hat die sich genau angeguckt. Also von Anfang an waren da viele beteiligt. Aber da ging es schon darum, dass man wählt. Auch bei uns werden ja die ganzen Ämter gewählt. Also diese Idee, dass man Verantwortung auf Zeit übertragen bekommt, das ist in der DNA der MAH. Dann ist das interessant aber ja, dass in der Medizin, ich kann das natürlich für den ärztlichen Bereich besser beurteilen, da sind natürlich starke Hierarchien. Und auch in den anderen Berufen gibt es immer Leitungen und gibt es Hierarchien. Und dann ist immer die Frage, wie kann ich eigentlich das Meinungsbild einholen und wie kann ich dann gemeinsam eine Entscheidung herbeiführen? Auch Gewerkschaften haben ja eine Leitung, aber wir müssen ja trotzdem irgendwas auch dann entscheiden, Mitgliederbefragungen machen. Und in der Politik ist das auch so. Und ich glaube, insgesamt im Gesundheitswesen ist da noch Nachholbedarf. Wir haben sicher auch heute eine stärkere Beteiligung von jüngeren Kolleginnen und Kollegen, auch im ärztlichen Bereich, auch die anderen Therapieberufe und in der Pflege, glaube ich, auch. Und das hat sich auch in den letzten Wochen nochmal gezeigt, nicht, dass doch viele Verantwortung übernehmen möchten mitreden. Mhm. Und das ist, glaube ich, erstmal was Positives. Das ist manchmal super anstrengend, aber aus dem vielstimmigen Konzert dann das Beste zu machen, das ist ja genau die Aufgabe. Also so ein Nachholkurs in Demokratie kann die Medizin sicher manchmal ganz gut gebrauchen.
Wie ist das aktuell bei Ihnen, wenn es sozusagen auch jetzt in der Bewegung um schwierige Entscheidungen ging, sozusagen wo es um Abwägung von Optionen ging? Wie treffen Sie dann diese Entscheidungen?
Ja, man versucht ja die verschiedenen Argumente erstmal gegenseitig sich zu verstehen, dann die verschiedenen Argumente abzuwägen. Und wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, da gibt es an so einer Hochschule natürlich die Belange von Forschung und Lehre und Krankenversorgung und die Finanzen. Und dann versucht man den Kompromiss zu finden oder das Optimum, eigentlich das Optimum anzusteuern. Ja? Also Wirtschaftswissenschaften sucht man oft das Optimum, in der Medizin vielleicht auch. Und dann manchmal weiß man sicher oder die Gruppe weiß sicher, was die richtige Entscheidung ist und manchmal ist auch eine erhebliche Unsicherheit da. Wir haben das ja auch gemerkt, zum Beispiel als wir die Pflegepersonalbemessung gesprochen haben. Also was ist eigentlich ein gutes Instrument, um das herauszufinden? Was ist dann die richtige Antwort? Wie viele Menschen müssen in einer Schicht auf einer bestimmten Station arbeiten? Ich kann das zum Beispiel von der Endoskopie her, also in der Gastro gibt es ja die Endoskopie. Wie viele Menschen braucht man eine Endoskopie? Eine Anmeldung in den einzelnen Räumen, bei einfachen, bei schwierigen Untersuchungen, nachts im Dienst. Und da ist die richtige Antwort nicht so einfach, sondern es hängt halt auch immer von der konkreten Situation ab. Ich glaube, das ist auch in der Medizin so, dass man in den verschiedenen Berufen hier in der Hochschule, eigentlich hängt es oft von der ganz konkreten Situation mit den Patientinnen und Patienten ab. Dann kann man auch erst entscheiden, wie viele Leute braucht man oder wen braucht man für diese Aufgabe. Und auf einer Intensivstation, nehmen wir mal die Station 14 oder so, je nachdem, wie viele Menschen dann, welche Patientinnen dort liegen, wie schwer die erkrankt sind. Und dann wissen wir eigentlich, wie viele und welche Menschen wir dort benötigen.
Ich meinte das mehr so, genau diese zentralen Fragen. Das ist ja manchmal die Frage, wie entscheiden wir jetzt sozusagen, welche Personalbemessung wir zum Beispiel nutzen oder ähnliches, wo wir ja häufig, also das nach dem Schema gemacht haben, das in einem sehr demokratischen Prozess, soweit das halt möglich ist. Das hat natürlich auch unglaubliche Herausforderungen gehabt, zu sagen, wenn man alle fragt, haben alle eine Meinung dazu. Und da sozusagen aus dem, was fand ich ein schönes Beispiel, sozusagen aus diesem viel Klang dann sozusagen ein guten Zusammenspiel zu machen. Wie läuft das sozusagen auf Ihrer Seite dann? Zu sagen, wenn jetzt von uns ein Angebot kam und dann zu sagen, hey, ist das eigentlich ein gutes Instrument oder nicht? Wer hilft Ihnen dann sozusagen bei den Entscheidungen zu sagen, Mensch, das erscheint für uns sinnvoll sozusagen, das hier zu benutzen, oder es ist vielleicht auch etwas zu hoch geschossen? sozusagen. Und es ist ab von dem Optimum, was wir sozusagen ja gesagt haben, was ja immer so eine gewisse Zielrichtung aus diesem Dreispiel sein. Also was ist irgendwie das Beste für die Patienten, was ist irgendwie auch an Ressourcen vorhanden, wie setzen wir das denn um?
Ja, wenn man dann, also die Frage ist ja sozusagen, wie hat dann die andere Seite Entscheidungen herbeigeführt? Ja, indem man eben auch in dem Team dann natürlich die Leute gefragt hat, die es möglichst gut wissen können aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung. Also wir haben ja vielleicht auch gemerkt, über die Endoskopie mussten wir vielleicht gar nicht so lange reden, weil ich dann natürlich zum Beispiel selber sehr viel Erfahrung hatte bis zu der S3-Leitlinie und zu schwierigen Untersuchungen. Und dann, und das hat man, glaube ich, auch gemerkt, wenn wir insgesamt alle kompetent und sicher waren und dann waren die Unterschiede manchmal gar nicht so groß. Aber in dem Moment, das Schwierige ist ja, wie entscheidet man unter Unsicherheit? Also wenn wir alle nicht so genau wissen, was eigentlich los ist, dann kann man natürlich sagen, ja, dann machen wir erstmal eine maximale Besetzung und dann stellt man vielleicht fest, das ist dann aber auch nicht die optimale Verteilung. Dann hat man auf einer Station oder in einem Bereich ganz viele Mitarbeitende und in einem anderen Bereich, den man nicht bedacht hat, da sind vielleicht dann auch noch nicht genügend Arbeitskräfte. War ja auch ganz interessant, dass eigentlich ja gar nicht alle Bereiche sind ja, haben ja gar nicht alle mitdiskutiert und sind, wir mussten ja auch an die Bereiche denken, die sich vielleicht gar nicht so lautstark zu Wort gemeldet haben und die brauchen auch genügend Menschen, um die Arbeit zu schaffen. Und wir haben ja auch noch ganze Berufsgruppen ausgespart oder weniger berücksichtigt und ja, das ist gar nicht so einfach. Ne? Also ich glaube, man muss auch Expertise haben, also man muss Erfahrung haben und dann kann man es beurteilen und das ist halt die Kunst, diese Erfahrung in so einem, in einer großen Runde zusammenzubringen. Ja. Ich glaube auch, dass das uns manchmal ganz gut gelungen ist und manchmal sind wir auch noch, glaube ich, weit weg vom Optimum. Ja. Das ist, das müssen wir herausfinden in den nächsten Monaten und Jahren.
Ja, ich glaube, aber das ist ja auch das Schöne, dass also sozusagen jetzt mit dem Abschluss sozusagen nicht alles vorbei ist. Ich ist so ein bisschen die Hoffnung, deshalb hatte ich diese Frage am Anfang gestellt mit der Frage von Arbeitnehmerbeteiligung auch sozusagen, dass das vielleicht einen größeren Charakter einnimmt, was ja auch für Sie positiv sein kann, wenn Sie selber sagen, die Expertise sozusagen zu haben von den Leuten, die vor Ort sind, dass wir es gegebenenfalls schaffen, die jetzt auch mehr mit einzubinden und mehr zu motivieren, sich dort auch zu beteiligen. Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, die bei mir zumindest auch dahinter steht.
Ja, es gibt ja, in Deutschland, also ich habe ja gesagt, einerseits die MAH hat diese demokratische Tradition, dann gibt es natürlich auch die Tradition der Mitbestimmung. Wir haben ja auch die Instrumente Personalrat und dann haben wir jetzt auch eben die Gewerkschaftsbewegung. Ich glaube, das ergänzt sich irgendwo alles und das sind ja auch alles Traditionen, die in Deutschland ihren Stellenwert haben. Also wir sind ja auch stolz, dass wir Gewerkschaften haben, wir sind stolz, dass wir Mitbestimmung haben und Demokratie. Und das Interessante ist, es gibt gute Untersuchungen, dass Unternehmen, die Mitbestimmung haben, natürlich besser am Ende funktionieren und bessere Leistungen erbringen. Also das ist eben nicht so, dass Top-Down immer das Beste ist. Manchmal schon, aber nicht immer. Und das ist aber auch fürs ist bewiesen. Das Interessante ist, im Krankenhaus gibt es da gar nicht so viel Untersuchungen zu. Ne? Also Mitbestimmung und Mitarbeitendenbeteiligung im Krankenhaus und dann die Messung von Effekten auf die Patientenversorgung, das ist, das kann man erforschen, weil was uns interessiert ja am Ende ist wirklich, wie lange leben die Patientinnen und Patienten und wie gut oder wie, welche Lebensqualität haben. Das sind doch die beiden Größen, auf die es am Ende ankommt. Wir sind ja eigentlich an MH so ein Reparaturbetrieb, ne? Da kommen die Patientinnen hin, wenn sie ja schon sehr, sehr krank sind. Wir müssen ja eigentlich auch viel mehr machen, dass die Patienten vielleicht gar nicht erst in die MH müssen, dass sie ambulant versorgt werden können oder gar nicht krank werden. Und da können ja unsere Berufe auch alle ganz viel zu beitragen. Das haben wir ja auch gar nicht diskutiert. Wir haben ja diskutiert, okay, wie können wir als Reparaturbetrieb möglichst gute Arbeit machen. Ne? Aber eigentlich, glaube ich, müssten wir natürlich auch noch an ganz anderer Stelle tätig werden.
Genau, das ist auch, also finde ich ein unglaublich spannendes Thema, obwohl das natürlich ein Thema ist, das man wahrscheinlich nicht nur an der MAH alleine lösen kann. Das ist ja immer eine Herausforderung, vor der wir stehen. Eine Frage, die wir uns noch ein bisschen gestellt haben, wie es mit der, es gibt ja einige Kliniken auch, wo die Pflege mit im Präsidium oder mit im Vorstand ist. Wie sehen Sie aktuell die Beteiligung der Pflege in so Entscheidungsprozessen auch?
Ja, ich glaube, also das war ja auch wichtig, als wir überlegt haben, wie stellen wir die Pflegedirektion auf. Und ich fand es ja ganz toll, dass wir im Prinzip, wir hatten ja viele Bewerbungen auch für diese Position und dann haben sich ja leitende Mitarbeitende des Hauses, die das Haus auch gut kennen, die haben gesagt, ja, wir machen das, aber wir machen das zu zweit. Dann ist man ja auch schon stärker und hatte auch mehr Expertise. Und das finde ich jetzt ist ein Modell, will, ob das schauen wir auch an. Wir sind ja auch an der MAH die Ersten, die so eine Tandemführung an der deutschen Uniklinik haben. Und einer von beiden kommt ja auch aus dem OP-Bereich, also als operationstechnischer Assistent. Das ist auch das erste Mal in Deutschland. Und das ist genau diese Idee, dass man Expertise einbindet. Und wir haben einerseits ja das Präsidium, um die ganze Integration mit Forschung und Lehre hinzukriegen, aber wir treffen natürlich auch ganz viele Entscheidungen in dem Dreieck Pflegedirektion, kaufmännische Leitung und medizinischer Vorstand, weil das eben auch die klassische Arbeitsebene ist im Krankenhaus. Und das ist eben auch ein wichtiger Bereich, dass man sagt, okay, wir sprechen uns da ab. Und das war, glaube ich, auch sichtbar in den Verhandlungen, die wir über die Vereinbarung geführt haben, dass eigentlich das die Expertise ist, nicht? Also die Pflegedirektion ist total wichtig und ist eben integraler Bestandteil der MAH-Führung.
Ja, genau, das ist halt auch, also ich hätte das nochmal so gefragt, in dem Sinne, also ganz dreist gefragt nach dem Motto, könnten Sie sich vorstellen, dass perspektivisch irgendwann mal, vielleicht nicht jetzt, aber der Krankenvorstand auch von einer Person aus der Pflege besetzt werden könnte?
Rein, das habe ich ja schon mehrfach auch gesagt, auch in Personalversammlungen. Das ist an der MAH juristisch möglich. Die MAH hat ein ziemlich modernes Gesetz, nicht? Also das Niedersächsische Hochschulgesetz stellt keine, also man muss nicht Arzt sein, um Vorstand für die Krankenversorgung zu sein. Man darf auch Arzt sein, ist, glaube ich, auch keine schlechte Qualifikation, hat, glaube ich, auch Vorteile. So, es gibt ja auch in Vorständen anderer Uniklinika die Situation, dass der kaufmännische Direktor ursprünglich aus der Gesundheits- und Krankenpflege kommt. Das ist ja eine ähnliche Konstellation. Mhm. Also das wäre auch denkbar. Ich glaube, das ist eben das Interessante, dass wir aus der Medizin kommend als Ärztin, Arzt oder Gesundheits- und Krankenpflegerin im Prinzip die fachliche Qualifikation haben und dass dann natürlich jeder auch eine kaufmännische Qualifikation dazu erwerben kann und dann auch jedes Vorstandsamt übernehmen kann. Es könnte auch jemand als Gesundheits- und Krankenpfleger Präsident der Medizinischen Hochschule werden. Dann müsste er vielleicht noch so eine Professur für Pflegewissenschaften mal besetzen und dann wäre das auch denkbar. Ja. Nicht? Wir haben jetzt zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder eine Frau als Präsidentin ab Januar. Und man kann, wie das in 50 Jahren an der MAH aussieht, das ist doch eine spannende Frage und das werden viele von uns hier erleben und andere werden dann auch das von außen begleiten. Ja.
Ja, das ist so ein spannender Blick nach vorne. Ich würde noch einmal ganz kurz so einen kleinen Blick zurück und auch auf die Bewegung. Gab es Punkte, wo Sie ein bisschen überrascht war von vielleicht auch der Hartnäckigkeit oder der Auseinandersetzung, wo Sie gesagt haben, Mensch, das hatte ich irgendwie am Anfang gar nicht so erwartet? Oder wie war Ihr Blick auf die Bewegung vielleicht am Anfang und zum Ende hin? Gab es da Veränderungen?
Nee, eigentlich nicht. Also überrascht war man, glaube ich, von der Bewegung eigentlich nicht, weil man ja auch, also wir sind ja jetzt nicht die erste Hochschule, die sowas erlebt. Und die auch die Härte der Auseinandersetzung ist ja an anderen Standorten auch so gewesen und vielleicht auch noch in einem destruktiveren Szenario. Also das hat nicht überrascht. Was eigentlich überraschend ist, welche Menschen man kennenlernt während so einer Auseinandersetzung. Weil da wusste man ja noch nicht, wer kommt jetzt so wie Karl aus der Kiste und engagiert sich. Und man hat natürlich, viele haben sich engagiert, die man irgendwie auch schon kannte. Und auch viele Bereiche waren ja aktiv, wo man das erwartet hatte. Aber das Spannende war vor allem, dass ja auch viele Menschen sich engagiert haben und mitdiskutiert haben und ihre Meinung vertreten haben, die man bisher gar nicht so gehört hat. Und das fand ich, das war eigentlich das Spannende und das ist auch jeden Tag noch, also jeden Tag für das Leben, das ist auch jeder Tag im Moment das Spannende. Ja. Dass wer da so alles sich meldet und eigentlich auch zur Mitarbeit bereit ist. Und dann musste man ja erstmal überlegen, wer arbeitet eigentlich wo. Auch Herrn Sohn hatte ich erst noch falsch eingetopft und dann, und dann merkt man, wo kommen wir alle her, die sich engagieren und was sind das für Menschen, die eben an der MAH sind. Und das sage ich ja, es ist eigentlich jeden Tag hier spannend.
Genau, das wie haben Sie das so wahrgenommen, was die Identifikation auch mit dem Betrieb sozusagen da ein Punkt ist? Weil das ist ja, glaube ich, schon sowas gewesen, wo es auch verschiedene Standpunkte gab, also wie die Identifizierung mit der MAH im Positiven wie auch im Negativen stattgefunden hat, auch innerhalb von der Bewegung, wo es ja auch Entscheidungen gab, wo die Mitarbeiter gesagt haben, oder zumindest die Leute, die in der Bewegung aktiv waren, Mensch, das gefällt uns irgendwie gar nicht, wie wir da sozusagen als MAH gerade als Außenwirkung vorhanden sind. Also ich, nur um so ein konkretes Beispiel, weil das für mich sozusagen selber schon was Überraschendes war, wenn es um die Frage von der Klage ging, also diese die Klagen sozusagen. Wie haben Sie da die Identifizierung mit der MAH wahrgenommen oder auch die Kollegen, wie die das sozusagen wahrgenommen haben?
Jetzt bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Also das eine ist die, also ich finde insgesamt ist an der MAH die Identifizierung der Mitarbeitenden mit der Klinik, der Hochschule sehr stark ausgeprägt. Das, und das, obwohl wir so schwierige Arbeitsbedingungen haben. Also das ist so, als ob man sozusagen, obwohl man schwierige Arbeitsbedingungen hat, sich mit der Klinik und dem Arbeitsplatz identifiziert. Das ist eigentlich was Besonderes und ich glaube, das ist auch an vielen anderen Standorten nicht so. Das soll aber jetzt nicht sozusagen so ein Grund sein nach dem Motto, ja, die Identifizierung ist so hoch genug, wir können jetzt alle mal so weiterarbeiten, sondern das ist ja genau die Idee, dass man sagt, okay, wie kann man das jetzt verbessern? Und da arbeiten wir ja alle dran. Das ist eben nicht so einfach. Also ich glaube, Identifizierung insgesamt ist hoch. Die juristische Auseinandersetzung um die Entlastungsvereinbarung, die hat, glaube ich, dann eher auch so ein bisschen immer mal Zweifel aufkommen lassen. Das ist für uns alle, ja, Jurist bin ich nicht, also bin ja Wirtschaftswissenschaftler und Mediziner, aber kein Jurist. Und wir haben dann doch gesehen, dass ja eigentlich beide Seiten auch viele Juristinnen und Juristen bequemt haben bei diesen Sachen. Also das ist doch dann oft so, dass Juristen irgendwie tätig werden müssen, um bestimmte Dinge zu klären. Und das ist am besten für niemanden, wenn die das irgendwie so im Nebengleis machen, weil das ist ja nicht das, worum es wirklich geht. Aber wir haben beide gemerkt, okay, sowohl die Gewerkschaft als auch die Hochschulen, dass das irgendwie ohne Juristen auch nicht geht. Und selbst wenn man diese Verträge und Vereinbarungen, am Anfang wusste ja noch nicht mal jemand, wo man das reingießen kann, welcher Paragraph richtig ist. Und ich habe mir irgendwann mal gesagt, also über die Inhalte kann ich sprechen, aber welcher Paragraph oder wie man das dann juristisch gießt, das wissen wir eigentlich nicht. Und so muss man das, glaube ich, einordnen, dass das natürlich ein ganz schwieriges Signal sendet und auch der Podcast hat ja auch immer davon berichtet und fast live aus dem Gerichtssaal. Das kann ich auch verstehen, das hätte ich auch so gemacht, ja, also klar. Ne? Ja.
Okay, genau, das war jetzt so ein bisschen die aktuelle Situation. Wir wollen jetzt nochmal so ein bisschen Blick nach vorne wagen in die nächste Zeit.
Wo sehen Sie die Zukunft der MAH im Hinblick auf Bettenreduktion? Ist der Versorgungsauftrag noch zu gewährleisten?
Ja, spannende Frage. Der Versorgungsauftrag ist eigentlich eine tägliche Herausforderung und das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren nicht einfacher, wenn wir so manchmal erleben, wie viele Patienten in die Notaufnahme kommen und wir können die dann nicht alle aufnehmen. Wir hatten gerade jetzt ab Mitte November sehr hohe Auslastung im Haus und haben dann viel rumtelefoniert, ob andere Kliniken, Krankenhäuser uns helfen können und insgesamt ist die Versorgung in deutschen Krankenhäusern nicht so einfach. Das hat aber damit zu tun, dass wir natürlich unheimlich viel Patientenfälle machen in Deutschland. Also viel mehr als woanders, weil das unser Hauptarbeitspferd ist sozusagen in der Krankenversorgung. Also wenn in Deutschland etwas nicht funktioniert, wenn die Versorgung im Pflegeheim oder zu Hause nicht mehr funktioniert, müssen die Patientinnen und Patienten ins Krankenhaus für komplexe Eingriffe, für einfache Eingriffe, dann gibt es die Hochschulambulanzen, dann gibt es, also wir haben unheimlich viel zu tun in der Klinik und das wird wahrscheinlich sich auch nicht so schnell ändern. Deshalb wird es super schwierig sein, Kapazitäten zu reduzieren. Das wird dann ja oft gesagt, okay, eigentlich, das ist auch, glaube ich, die Kunst, dass man sagt, wir können alle gemeinsam nur so viel arbeiten und Kapazitäten anbieten, wie wir es schaffen. Also man kann das ja nicht künstlich erhöhen und das ist eben, das gilt es immer wieder rauszufinden. Ich sage dann, mir hat nie einer gesagt, wie viel Magenspiegelung ich am Tag machen muss. Aber ich wusste irgendwie, dass ich 30 auch nicht schaffen kann, sondern dass man irgendwie eine Zahl von Magenspiegelung machen kann. So und das gilt natürlich genauso für Physiotherapien und für Stationen. Da kann man nicht beliebig viele Menschen behandeln. Aber die Nachfrage, wir müssen ja eigentlich keine Werbung machen. Die Patienten kommen wirklich alle, ne? Und das wird auch in den nächsten Zeiten so bleiben. Das heißt, das ist genau die Kunst. Deshalb ein wichtiges Prinzip ist, man sollte das machen, was medizinisch und pflegerisch sinnvoll ist. Und natürlich wird auch in Deutschland häufig noch was gemacht, was nicht so sinnvoll ist. Ne? Es wird in Deutschland vielleicht auch insgesamt zu viel operiert. Ich sage dann immer, ich hoffe, dass an der MAH, und das ist auch mein Eindruck, dass wir nicht zu viele überflüssige Operationen durchführen. Ab und zu kann das auch mal auftreten. Wir haben das ja auch schon mal diskutiert. Aber Es passiert bei uns sehr, sehr viel seltener als in anderen Kliniken. Und, aber insgesamt wird in Deutschland sehr viel operiert. Es werden auch sehr viele andere Behandlungen gemacht. Nicht, dass die Chirurginnen und Chirurgen mir jetzt aufs Dach steigen und sagen, ja, Lama, es wird so viel operiert. Die sehen ja alle, dass wir noch viel mehr Patienten operieren könnten, wenn wir denn die Kapazitäten haben. Und das ist zum Beispiel die Frage, wie geht das mit dem OP weiter? Wir haben da ja auch Vereinbarungen getroffen, die auch die OP-Kapazitäten direkt beeinflussen. Und da sind wir gespannt, wie es uns gelingt, eben neue Mitarbeitende für die Teams zu gewinnen und gleichzeitig auch immer zu gucken, wie man das macht. Die anderen Standorte haben schon berichtet, dass gerade die OP-Kapazitäten auch nach der Entlastungsvereinbarung ein großes Thema sind, was für unheimlich viel Diskussion im Alltag sorgt. Und das haben wir jetzt auch schon und das wird auch in den nächsten Wochen, Monaten erstmal so bleiben. Aber das gemeinsame Ziel sollte sein, dass wir eben möglichst gute Arbeitsbedingungen im OP haben und möglichst viele Operationen durchführen können, weil wir vielfach doch die Klinik sind, die das machen muss, weil es woanders in Niedersachsen oder auch Deutschland sogar europaweit nicht geht. Kinderlungentransplantationen gehen nur an der MH im Eurotransplantgebiet, nirgendwo anders. Also wenn ihr in München ein Kind eine Lunge braucht, dann geht das nur bei uns. Mhm. Das ist nur ein Beispiel.
Mhm. Aber es ist ja so, das hatten Sie jetzt auch schon gesagt, man könnte ja auch überlegen, welches Patientengut man in Zukunft behandeln soll und welches nicht, ohne despektierlich zu wirken. Das gibt es ja in anderen Ländern, ist es ja irgendwie, glaube ich, anders geregelt. Jetzt gerade die überfüllten Notaufnahmen, dass man halt irgendwie sagt, okay, bestimmtes Patientengut ist zum Beispiel in kleineren Häusern viel besser aufgehoben als an einer Uniklinik. Das würde ja schon mal für eine große Entlastung sorgen, dass man halt die wirklich eine universitäre Klinik brauchen und eine spezielle Behandlung bei uns auch gut behandelt werden können.
Das ist ja die Strategie, dass wir sagen, okay, wir versuchen den Anteil der Patienten, die hochspezialisierte Leistungen bei uns benötigen, zu erhöhen. Trotzdem haben wir natürlich auch einen Versorgungsauftrag für die Region. Also 70% unserer Patienten kommen von hier. Und wenn man im Bodfeld wohnt, dann möchte man, glaube ich, auch in der MH behandelt werden. Dann möchte man nicht durch die ganze Stadt gefahren werden oder irgendwie nach Nienburg oder so. Dann brauchen wir auch die Versorgung vor Ort. Das ist nicht einfach, weil diese Entscheidung eben, vieles hängt von uns ab, also wie der Arbeitsplatz im OP oder in der Endoskopie oder auf den Stationen ist, das können wir selber auch zum Teil verbessern. Aber den Patientenzustrom und die Organisation des gesamten Gesundheitswesens, die können wir im Rahmen einer Entlastungsvereinbarung nicht aus den Angeln heben. So, da können wir uns engagieren in der Gesundheitspolitik, wir haben diese Woche Treffen der Unikliniker in Deutschland, also politisch auf anderer Ebene. Auch die Gewerkschaften sind ja aktiv, die denken auch über die Krankenhausreform nach. Wir haben uns ja jetzt auch dafür eingesetzt, dass auch in Niedersachsen die Krankenhausreform kommt. Das sind dann Sachen, die muss man politisch auf einer anderen Ebene beeinflussen. Weil das ist genau die Aufgabe, dass man die Patientenverteilung besser organisiert. Medizin ist am Ende ein großes Verteilungsproblem. Also wie schafft man eine möglichst gerechte Verteilung in der MAH, aber auch zwischen den Krankenhäusern und dann letztlich auch für ganz Niedersachsen. Und das ist auch das Ziel des Ministers. Der Philippi engagiert sich, war ja auch letzte Woche nochmal da und so. Also wir versuchen das insgesamt zu optimieren. Wir müssen aber überlegen, was kann ich auf welcher Ebene regeln. Ne?
Auf alle Fälle, ja. Das ist mir, auf alle Fälle. Sind denn Werbemaßnahmen vorgesehen, um mehr Personal zu akquirieren?
Ja, Werbemaßnahmen machen wir eigentlich kontinuierlich. Ist auch interessant, auf welchen Kanälen man das ja macht. Ich glaube, die MAH ist da auch moderner geworden und wir machen viele Werbemaßnahmen. Bei den Werbemaßnahmen fand ich auch immer interessant, dass es eigentlich auch immer einen positiven Effekt hatte für uns selber, dass wir irgendwie gedacht haben, okay, wir geben unsere Sorge, also unsere Sorge wird auch mal nach außen kundgetan. Also, dass man sagt, okay, wir brauchen unbedingt mehr Leute hier an der MAH. Das ist auch ein positiver Effekt, dass wir selber merken, Mensch, wir erzählen auch anderen, dass man bei uns arbeiten sollte. Also wir sollten Gutes tun, Gutes darüber reden, aber ich glaube, das ist ja auch Hannover, warum bin ich in Hannover? Das ist ja nicht so eine Megastadt, wo sich nicht eigentlich rumspricht, wo gute Arbeitsbedingungen sind. Das heißt, wenn wir schaffen, das bei uns zu verbessern und die gemeinsame Idee ist ja, dass so eine Vereinbarung dazu beitragen kann, ist nicht sicher, ob es klappt, aber wir hoffen das. Und dass sich das dann auch rumspricht. Also tue Gutes und rede darüber. Und das müssen wir natürlich in Hannover auch machen. Ne?
Also, ja, absolut. Ja. Ja, es gibt sicherlich schlimmere Ortschaften.
Ja, und natürlich ist auch ein Streik und die ganze Diskussion ist natürlich erstmal nach dem Motto, möchtest du denn da arbeiten, wenn die so für ihre Sachen kämpfen müssen? So, und das ist ja erstmal widersprüchlich. Und dann sagt man, okay, jetzt haben wir eine Vereinbarung getroffen, jetzt hoffen wir, dass wir viele Menschen für die MAH begeistern. Ja, also das ist so wirklich keine einfache Aufgabe, aber wir sind da optimistisch.
Ja, letztendlich ist das ja auch nicht nur eine Problematik der MAH, sondern der ganzen Gesundheitslandschaft, dass überall Personal fehlt und die Leute dann mehr oder weniger dann unzufrieden sind und vielleicht auch den Beruf verlassen.
Leider. Ja, das ist ja auch die Idee, dass auch Leute in den Beruf zurückkehren, die vielleicht rausgegangen sind. Das haben Sie ja auch oft betont. Ich glaube, dass wir müssen schon auch die Arbeitsmenge angehen. Wie ich hatte ja schon gesagt, es werden sehr viele Patienten behandelt. Wir machen auch sehr viel ambulante Behandlungen. In Deutschland geht man auch sehr häufig zum Arzt. Umgekehrt ist es so, dass war gerade letzten Monat noch mal in Boston, also amerikanisches Gesundheitswesen, das ist natürlich noch viel desolater, selbst in Boston, in einem der besten Kliniken der Welt, also genauso wie die MAH natürlich, Mass General, da ist die Notaufnahme dermaßen überfüllt. Die haben 48 Stunden Wartezeit, Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gehen einfach in die Notaufnahme, weil sie keinen Arzt finden, der ihnen hilft in der Praxis. Dann gehen die einfach in die Notaufnahme und warten da ein, zwei Tage, bis sie dann irgendwie dort in den Ambulanzen oder in den Stationen weiterversorgt werden. Und das ist ja eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt und trotzdem funktioniert es nicht. Und das zeigt eben, dass man die Euros auch irgendwie möglichst sinnvoll einsetzen kann. Und in Amerika ist uns allen klar, dass das da nicht optimal verteilt ist. Ne? Manche haben eine super Versorgung und andere haben gar keine Versorgung. Ja. Und bei uns ist nicht so extrem, aber im gewissen Umfang gilt das auch. Also bei uns ist der Zugang zu MAH auch nicht für alle offen, ne? Also, sondern man muss auch erstmal hier eine Zuweisung bekommen, dann müssen wir die Kapazität haben, dann müssen wir die OP durchführen. Und ein gutes Beispiel sind ja Kinder. Also wir haben so viel Nachfrage für unsere Kinderintensivstation, für Operationen bei Kindern. Und wir haben noch ein anderes großes Kinderkrankenhaus da und trotzdem reicht die Kapazität nicht in Hannover. Das ist schon schwierig.
Ja, jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Einiges haben Sie ja schon erwähnt. Was sind denn für Sie die wichtigsten Aspekte, warum jemand in der MAH arbeiten sollte?
Ja, es gibt ja in Niedersachsen auf jeden Fall und in Deutschland vielleicht auch kein besseres Klinikum oder keine bessere medizinische Hochschule. Wir sind da schon ganz einzigartig, was Forschung, Lehre und Krankenversorgung angeht. Wir sind, glaube ich, auch ganz einzigartig, weil viele Menschen hier schon sehr, sehr lange arbeiten. Und das hat, glaube ich, auch jetzt gerade diese Auseinandersetzung gezeigt, dass auch sehr, sehr viele bereit sind, sich auch wirklich hier zu engagieren. So, und das ist ja eigentlich alles, was ganz toll ist. Und trotzdem sagen wir nicht, es sind die besten Arbeitsbedingungen, wir können uns ausruhen, sondern wir wollen, dass das eben eigentlich noch besser wird. Und die Hochschule wird ja nächstes Jahr 60 Jahre und dann ist alt und das ist ja eigentlich noch ziemlich jung. Ja. Die ist am selben Tag gegründet worden wie der Geburtstag meiner Frau. Okay. Und ja, und dann sagt man vielleicht, okay, wenn der 65. Geburtstag ist, dann geht die MAH nicht in Ruhestand, sondern dann hat sie wirklich nochmal vielleicht sich verbessert. Und dazu gehört ja ein ganzes Spektrum. Bisher ist ja auch der Schwerpunkt eben, ist eine medizinische Hochschule. Wir haben bisher keine Professuren für Pflegewissenschaften. Ist gerade durch den Senat verabschiedet worden. Auch für die anderen Gesundheitsberufe braucht man, glaube ich, solche Professuren. Logopädie ist in vielen Ländern, Physiotherapie gibt es auch in Niedersachsen Professuren, Professorinnen und Professoren. Und das ist auch nochmal ein zusätzlicher Baustein, dass man sagt, okay, es gibt eben Menschen, die in der Forschung, in der Lehre und in der Krankenversorgung tätig sind, aber für alle Gesundheitsberufe. Das ist, glaube ich, auch noch was, das ist so ein bisschen mein Traum von MAH, dass es eben nicht nur um die medizinische Ausbildung geht, sondern um den Gesundheitscampus für alle Gesundheitsberufe. Haben wir auch ja hier so eine Idee, dass hier mal so ein Campus ist, wo alle Gesundheitsberufe sich entwickeln. glaube auch zum Beispiel, dass es extrem wichtig ist, dass Pflegewissenschaften oder auch andere Berufe, auch Diätetik liegt mir auch sehr am Herzen, dass diese Berufe an einem Krankenhaus, an einem Großklinikum im Prinzip ihren Platz haben und nicht irgendwie an der Hochschule in 30 Kilometer oder zu 100 Kilometer Entfernung ausgebildet werden, sondern vor Ort, nämlich da, wo die Patientinnen und Patienten sind. Denn das ist ja eigentlich, warum wir am Ende dann doch in den Beruf gegangen sind. Also Sie hatten ja eingangs gefragt, warum wird man Ärztin, Arzt oder Gesundheits- und Krankenpflege? Ja, weil man doch eigentlich sich für die Patienten und Patienten irgendwie engagieren will, dass es denen besser geht, dass eben Gesundheits-, Lebensqualität und Lebenserwartung steigen und man sich um die Sorgen kümmern kann. So, und das kann man eben nur gemeinsam mit diesen ganzen verschiedenen Berufen, die in der Medizin tätig sind. Ja, und das wäre so der Traum. Vielleicht schaffen wir es schon mit 65. 75 kommt ja auch noch. Es kommen ja noch viele Geburtstage, aber es sollte nicht 100 Jahre dauern, bis die MHH das alles erreicht hat.
Das würde den Arbeitsplatz natürlich, MHH natürlich nochmal viel attraktiver machen. Ne? Das wäre natürlich toll. Noch attraktiver. Ja. Dann herzlichen Dank erstmal von mir.
Genau, ich würde dann zum Abschluss schon mal sagen sozusagen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das auch hier auch einmal in den Podcast zu kommen, das auch weiterzutragen. Ich glaube, das ist auch so meine persönliche Empfindung, dass auch diese ganze Bewegung, auch wenn die eine Herausforderung war, doch so gewisse Vorteile hat. Und ich glaube, dieser Dialog ist so einer der Vorteile, das vielleicht auch an die Mitarbeiter und nach draußen ein bisschen tragen zu können. Das ist meine Hoffnung zumindest, dass das davon sozusagen entsteht. Und danke, dass Sie dazu beigetragen haben.
Ja, vielen Dank. Chancen und Risiken gibt es immer im Leben.
Ja, das war ja ein sehr informatives und ich finde auch sehr sympathisches Interview mit Professor Lammert. Jetzt sitzen wir hier wieder zu dritt. Wir haben ja gesagt, in der 10. Folge, dass wir hoffen, dass in der 20. Folge, dass wir mit dem ganzen Ding durch sind. Und ja, jetzt sitzen wir wieder hier. Wie sehen wir denn so das letzte Jahr rückblickend? Quatschen wir noch mal ein bisschen.
Genau, also ich glaube, für mich ist es ja auch eine Veränderung gewesen, weil ich vorher immer nur die Updates gemacht habe, die fallen ja so ein bisschen weg. Es wird zwar noch ein Update mit Leuten auf der Tarifkommission geben, wo wir da auch nochmal zurückblicken auf die auf das Ergebnis und die ganze Bewegung. Genau, aber bin auch selber sehr, sehr froh sozusagen, dass es doch nicht so eine lange Auseinandersetzung gebraucht hat, weil, glaube ich, das ist ja doch das, was wir auch häufiger gesagt haben, das Ziel ist nicht irgendwie die Auseinandersetzung oder der Streik oder sonst irgendwas, sondern das gute Ergebnis. Ist kein perfektes Ergebnis, glaube ich, aber das ist ja auch das, was wir auch lernen müssen oder auch gelernt haben, diese Kompromisse einzugehen. Und es ist, glaube ich, ein super starker Kompromiss, auf den man dann vielleicht auch aufbauen kann. Und von daher bin ich echt auch, genau, fand das letzte Jahr super interessant, weil ich da selber, weil wir alle, glaube ich, ja viele neue Erfahrungen gemacht haben, viele Leute kennengelernt haben und das, was eben im Gespräch ja auch gesagt wurde, man mit ganz anderen Leuten mal in Kontakt war. Das war für mich so das Ergebnis des letzten Jahres.
Ja, was ich so ganz toll fand, war, dass das Engagement der Mitarbeitenden ja immer mehr geworden ist. Am Anfang habe ich so gedacht, oh ja, die Leute sind engagiert, die haben Ideen, die haben Power. Mal gucken, wie das weitergeht, wenn sich das jetzt über Monate hinzieht. Und es sind ja immer mehr geworden. Die Leute waren immer engagierter und haben halt gesagt, okay, wir wollen an der MHH arbeiten, aber wir wollen andere Arbeitsbedingungen und dafür kämpfen wir. Und ich meine, die Arbeit, die wir jetzt alle zusammen gemacht haben, haben wir auch in unserer Freizeit gemacht. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Und die Leute haben trotzdem, die sind zu all den Plänen gekommen, die sind zu den Versammlungen gekommen, die sind zum Streik gekommen, die sind zu verschiedenen Arbeitsgruppen gekommen. Wir haben uns vorher und wir haben uns nachher besprochen. Und also ich fand es ein unfassbares, tolles Erlebnis, weil ich das niemals vermutet habe, dass sowas nochmal passiert, dass ich halt, sag ich mal, nicht ärztliche Berufsgruppen sich so vernetzen und so engagieren, fand ich ganz, ganz große Klasse. Und die tollen Leute, die wir so kennengelernt haben. Also Ja.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich finde, man hat richtig so eine Energie gemerkt. Ne? Es ist so eine Dynamik irgendwo entstanden. Und das, was du gerade gesagt hast, man hat einfach auch nochmal die anderen Berufsgruppen kennengelernt. Man hat über die Stationstüren hinausgeschaut. Wie arbeiten eigentlich die anderen Abteilungen? Ne? Also ich meine, wir durch den Podcast haben es auch nochmal ein bisschen mehr erfahren, aber man hat sich auch total gut ausgetauscht. Und ich finde auch, wenn es jetzt irgendwie vorbei ist, ich meine, es ist ja noch nicht ganz vorbei. Ne? Also es entwickelt sich ja jetzt erst. Ne? Wir wachsen ja jetzt erst. Und man hat ja auch Kontakte für die Zukunft geknüpft. Ne? Also ich finde, da sind ja auch wirklich tolle Kontakte draus entstanden. Und ich meine, man hat sich vielleicht auf den Weg gemacht aus einer Unzufriedenheit hinaus. Aber wir haben vorhin von Identifikation mit dem Betrieb gesprochen. Ich meine, man macht das ja eben auch gerade, weil man vielleicht stolz ist, an der MHH zu arbeiten. Und sonst könnte man auch einfach sagen, ich bin unzufrieden, ich gehe. Ne? Nein, wir wollen alle hier arbeiten, wir finden es hier toll. Aber wir haben eben für noch bessere Arbeitsbedingungen gekämpft und ja, vielleicht trägt unser Podcast in Zukunft ja auch dazu bei, ne, wir wollen ja die Berufsgruppen weiterhin vorstellen, dass vielleicht einige unserer Zuhörerinnen auch vielleicht Interesse daran haben, einen dieser Berufe zu ergreifen und hier gerne an der Medizinischen Hochschule anfangen.
Das wäre natürlich das Optimum. Was mir dazu noch eingefallen ist, ganz am Anfang habe ich eine Kollegin angesprochen, habe gesagt, Mensch, hast du mal Lust, einen Podcast zu machen? Du machst so eine ganz andere Arbeit. Das wäre ganz toll, wenn du dich mal vorstellen würdest. Und ja, dann sagte sie, die MHH war immer gut zu mir und hat mich immer unterstützt. Ich mache gern Podcast, aber ich bin jetzt nicht jemand, der rummeckert oder der die MHH schlecht macht. Und dann habe ich gesagt, wir machen auf gar keinen Fall die MHH schlecht. Das ist ja gar nicht unser Ansinn. Wir wollen ja einfach nur verbesserte Arbeitsbedingungen und das kann man ja auch ruhig erwähnen. Aber grundsätzlich war ja von Anfang an ganz klar, dass wir in erster Linie die Berufe vorstellen wollen und dann halt auch im Hinblick, ja, wo hapert es, wo können wir unterstützen, was sind eure Forderungen, wie kann man das über einen Kamm scheren, alle Pflegeberufe zum Beispiel oder Physio oder sonstiges, damit man so einen Konsens findet und überlegt, da hapert es, da brauchen wir Unterstützung oder genau und ja, dann hat sie den Podcast gemacht und fand es natürlich auch super und ich fand es noch besser, weil der ganz toll geworden ist, finde ich. Und ja, irgendwie hat es mich auch berührt, weil ich so gedacht habe, klar, wir sind alle gerne an der MHH und so soll es auch bleiben. Die Arbeitsbedingungen könnten halt etwas besser sein oder besser werden und ja, dann arbeiten wir daran.
Ja, und was du gerade gesagt hast, ne, viele, die vielleicht vorher so kleine Mäuschen waren, also ich glaube, die Bewegung hat auch Selbstbewusstsein geschaffen. Ne? Also wir haben vorhin gesagt, ne, die Pflege war sonst immer still, jetzt hat die Pflege sich auch mal auf den Weg gemacht und den Mund aufgemacht, genauso wie die ganzen anderen Berufsgruppen, so kleine vielleicht auch Nischenberufsgruppen, die vorher gar nicht so bekannt waren. Und ich meine, wir hätten auch nicht gedacht, dass wir im letzten halben Jahr dann irgendwie doch mal vor 100 Leuten stehen und Redebeiträge halten oder eine Demo moderieren oder jetzt auch einen Podcast zusammen machen.
Genau, das ist auch, glaube ich, so für mich oder die Zukunft von dem Podcast, das haben wir ja schon gesagt, ne? Also ist immer noch weiter die Berufsgruppen und die Mitarbeiter, die hier auch super Arbeit leisten, sozusagen vorzustellen und da auch zu zeigen, wer alles in der MHH arbeitet. Und eine Kernsache ist für mich auch, da zu sagen, wir sind die MHH. Also die MHH ist halt, sind die Mitarbeiter, die Leute, die hier vor Ort arbeiten. Und deshalb das hier so eine schöne Möglichkeit ist, dem auch eine Stimme zu geben. Wenn man in einem Betrieb eine größere Beteiligung von den Mitarbeitern habt, ist das für den Betrieb auch gut. Das ist eine Herausforderung und wir machen uns da auf einen Weg, aber mit der Bewegung sozusagen ist es jetzt nicht vorbei mit diesem Vertrag und es soll weitergehen, die bestmögliche MHH zu schaffen, die vielleicht dann in Zukunft auch ein echter Leuchtturm sein können. Bestimmt nicht einfach so, sondern das wird auch wieder eine Herausforderung. Das war auch die ganze Bewegung insgesamt eine Herausforderung, aber das Ergebnis ist unglaublich gut und deshalb lohnt es sich auch weiter, diesen Podcast zu machen, das weiter vorzustellen und weiter voranzustreiten. Und dafür braucht es auch euch, die zuhören sozusagen oder die den Podcast vielleicht auch weiterempfehlen. Und da sagen wir euch auch sozusagen danke, dass ihr uns so lange begleitet habt und auch an die ganzen Kollegen, die jetzt dabei waren. Danke, dass ihr sozusagen uns die Möglichkeit gegeben habt, euren Bereich vorzustellen.
Ja. Vielen Dank.
Genau.
Wir machen weiter.
Ja, auf jeden Fall. Zum Abschluss, weil Nikolaus ist, haben wir noch etwas Besonderes für euch. Der Chor der Medizinischen Hochschule trägt für euch zusammen mit dem Symphonieorchester der MHH ein Stück aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, den Eingangschor der ersten Kantate Jauchzet, frohlocket, vor. Viel Freude damit!
Thank you.
Dank für diese musikalische Einlage. Wer Teil des Chors oder Orchesters werden möchte, kann nach vorheriger Anmeldung gern zum Schnuppern kommen. Die Proben des Chors finden mittwochs von 19 bis 21.30 Uhr im Hörsaal F der Medizinischen Hochschule statt. Das Orchester spielt montags von 19.30 Uhr bis 22 Uhr auch im Hörsaal F. Für genauere Infos haben wir euch die Internetseiten in der Folgenbeschreibung verlinkt. Stark, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu unserer 20. Jubiläumsfolge. Wir bedanken uns bei allen treuen ZuhörerInnen und InterviewpartnerInnen und allen, die uns unterstützen. Abonniert unbedingt unseren Podcast, lasst gern einen Kommentar da und empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Bleibt standhaft! Oh,
ja.
Ich habe es rauskopiert, deshalb gut, dass du aufpasst.
Rausschneiden, Mila.
Mila. Jetzt rollt wieder ein Wagen draußen, ein Essenswagen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Nicht in Ruhe arbeiten kann man hier. Okay, ich mache das nochmal.